Das Glaubensding, ein Podcast von Johannes Kraus. Herzlich willkommen bei Das Glaubensding, mein Podcast nur echt mit 15 Buchstaben. Mein Name ist Johannes Kraus, freut mich, dass ihr euch diese Folge anhört. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt oder darauf gewartet habt sogar, dann werdet ihr gemerkt haben, hui, es ist ja schon ein paar Monate her, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Die letzte Folge war im Januar und jetzt im April kommt erst Folge Nummer 7. Die Frequenz mit einmal im Monat, die kann ich momentan nicht so aufrechterhalten. Es waren einfach andere Dinge wichtiger in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber jetzt habe ich wieder Lust auf eine neue Folge und das ist sie. Das Glaubensding, da geht es immer um Dinge des Glaubens, Dinge, die mir wichtig sind, die gerade oben aufliegen. Nicht die theologische Restrampe, aber eben theologische Themen, Themen des Glaubens, Gott und die Welt, über die ich gerne etwas erzählen möchte. Ja, wir feiern Ostern. Wir haben Ostern gefeiert. Das zweite Osterfest in der Pandemie. Es war ein ganz besonderes Osterfest. Jetzt ist es fast rum. Die österliche Freudenzeit beginnt, aber die Diskussionen in den zwei Wochen vor Ostern waren natürlich auch wieder da. Feiern wir präsent vor Ort? Ist es zu verantworten? Wie sieht es aus mit den Inzidenzzahlen? Oder steigen wir um auf digitale Angebote, auf Gottesdienste zum Mitnehmen für zu Hause? Da gibt es viele verschiedene Argumente für und wider. In unserer Kirchengemeinde haben wir uns in der Hohen Pfarrerschaft dafür entschieden, natürlich auch in den Kirchenvorständen, dass wir Ostern präsent feiern. Also zumindest weitestgehend. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag präsent in der Kirche, beziehungsweise gestern Ostersonntag im Garten, 2000 Quadratmeter Gartenfläche und Gründonnerstag, dann Jubiläum, Gottesdienst via Zoom. Ostern ist fast vorbei und es war eine heiße Diskussion, geführt in der Öffentlichkeit, geführt von unterschiedlichen Pfarrern, Kirchenleitungen und so weiter und so fort und natürlich auch den Ehrenamtlichen, die in der Leitung sind in der Kirchengemeinde. Wie können wir das machen? Wie wollen wir das machen? Aber natürlich, letztes Jahr war es noch ein Ticken, sag mal jetzt, aufregender. Ist das das richtige Wort? Ja, natürlich. Letztes Jahr ist Ostern quasi nicht ausgefallen, aber es gab eben überhaupt keine Gottesdienste. Einige Kollegen haben ja da schon gestreamt und Gottesdienste im Internet angeboten, wir hier vor Ort nicht. Aber dieses Jahr waren wir alle schon besser vorbereitet. Und von der EKN, ich bin ja Pfarrer, also die EKN, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, da kam aus der Presseabteilung der Spruch, Weihnachten ist wie Ostern. Oder nee, Ostern ist wie Weihnachten. Wir waren also schon vorbereitet. Ja. Endlich ist der Impfstoff da. Endlich ist eine Aussicht darauf, dass es uns besser geht, dass das Coronavirus, dass diese Pandemie beendet werden kann, dass das Sterben aufhört, dass die Leute nicht mehr weiter erkranken an diesem tückischen Virus und dass wieder Normalität einkehrt in unserem Land und hoffentlich auch dann auf der ganzen Welt. Es ist Ostermontag. Ich nehme diese Folge auf. Was liegt bei mir oben an? Ich habe gerade eine Predigt gehalten zu Offenbarung 5, also die Offenbarung des Johannes, 5. Kapitel. Und ich kann da mal kurz den Predigttext vorlesen. Ich lese, glaube ich, nicht die ganze Predigt vor, denn da habe ich viel abgekupfert. Aber den Predigttext lese ich zumindest einmal vor. Der ist sehr interessant. Hört ihn euch mal an. Also Offenbarung, Kapitel 5. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000. Die Sprache mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Zu dem Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen. Soweit der Predigttext des heutigen Ostermontags. Ich finde, das ist ein ganz schön schweres Stück. Und ja, ich denke, wenn jemand in den Gottesdienst kommt an einem Ostermontag und wenig mit Kirche, Glaube und Gott zu tun hat und diesen Text hört, also ich denke, dass der schon etwas abschreckend ist. Er ist auch schwierig zu verstehen oder gar nicht zu verstehen. Was passiert da? In meiner Predigt ging es heute oder war der Aufhänger so ein bisschen das Thema Geheimcode. Die Idee habe ich mir gemopst aus einer Predigt des Zentrum Verkündigung der EKN. Da ging es auch zum Einstieg um das Thema Geheimcode. Ich habe es natürlich ein bisschen anders dann gemacht, aber ich fand das eigentlich ganz treffend, um mir diesen Predigttext zu erschließen. Es geht um einen Geheimcode. Geheimcodes kenne ich persönlich jetzt nicht. Ich bin ja kein Spion, aber es erinnert mich selber ein bisschen an Kindheitstage. Man hat ja dann irgendwie eine Geheimschrift mal erfunden oder irgendwie einen Geheimcode erfunden mit ja, dem Alphabet irgendwie rumgespielt, sodass man Freunden Nachrichten schreiben konnte. Das war sehr spielerisch. Jetzt die letzten Jahre habe ich keinen Geheimcode mehr geschrieben. Denk vielleicht höchstens daran, dass irgendwelche Menschen, die vielleicht in Gebäude einbrechen wollen, irgendwelche Geheimcodes an Pfosten anbringen und dann sagen, hier ist leichte Beute zu machen. Aber naja, oder vielleicht auch an dem Predigttext. Der ist ein Geheimcode. Ich fand es einen schönen Zugang für die Predigt, einfach mal auf das Thema Geheimcode einzugehen und zu überlegen, ist nicht dieser Predigttext aus der Offenbarung, ist das nicht auch eine Art Geheimcode? Also wir wissen heute oder vermuten heute, der Text ist entstanden im ersten Jahrhundert nach Christus. Er wurde von einem christlichen Seher, einem christlichen Propheten geschrieben. Die Tradition nennt ihn Johannes. Er war wahrscheinlich auf der Insel Patmos inhaftiert, also ein Gefangener. Und in dieser Zeit ging es hoch her, denn da gab es die ersten kleineren lokalen Christenverfolgungen durch den Staat oder durch die lokal Herrschenden. Also die Gemeinden in Kleinasien, an die sich das Buch der Offenbarung richtet, die konnten wahrscheinlich ihren Glauben nicht frei leben, die haben Bedrängung erlebt. Das macht hoffnungslos, das ist schwierig. Und an die richtet sich, wie gesagt, das Buch der Offenbarung des Johannes. Und Johannes benutzt einen Geheimcode, verschlüsselt sein komplettes Buch, das Buch der Offenbarung, damit es eben nicht alle sofort verstehen, sondern nur die, an die es sich richtet, nämlich die Christinnen und Christen. Und wenn man dann diesen Text hört, also geheimnisvoll ist er auf jeden Fall. Manche würden vielleicht fragen, der Seher Johannes, was hat der denn geraucht? Ja, was hat denn der für Pillen eingeworfen, dass er so eine Vision hat? Weil es ja sehr bilderreich ist. Also zum Beispiel der Auftakt alleine schon mit dem Lamm. Wie geschlachtet sieht es aus? Sieben Hörner, sieben Augen, das sind die sieben Geister. Oje, oje. Aber man kann dann, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, in der Predigt habe ich das dann auch entfaltet, man kann dann aufhorchen bei bestimmten Schlüsselwörtern und dann fällt es einem schon ein bisschen einfacher auszuziehen, worum es denn da geht. Also das Lamm habe ich eben erwähnt, an mindestens zwei Stellen, meine ich, ist davon die Rede, das Lamm, das wie geschlachtet wird. Das mache ich auch mal mit den Konfis, ehrlich gesagt. Konfi-Unterricht kurz vor Ostern, da geht es um das Thema Jesu Tod am Kreuz und dann kommt auch irgendwann das Lamm vor. Also wir backen kein Lamm und schlachten kein Lamm, aber in der Bibel, im Neuen Testament, ist Jesus, wird als Lamm der Welt betitelt, im Johannesevangelium zum Beispiel, auch in der Offenbarung, auch an anderen Stellen. ein Lamm, ein Opfertier quasi. Jesus, der Gekreuzigte, Jesus wie ein Lamm, der geschlachtet wird, Jesus wird unschuldig gekreuzigt. Also kann man ein bisschen aufhorchen, wenn man das liest und hört, und die ersten Christen und Christen haben mit Sicherheit auch aufgehorcht. Jesus ist das Lamm. Wie geschlachtet. Er ist der Gekreuzigte. Der Gekreuzigte, mit dem passiert etwas, es wird beschrieben, das Lamm ist neben dem, der auf dem Thron saß. Wer sitzt auf dem Thron? Mit dem Rauschebart? Richtig, der Weihnachtsmann. Nein, sondern auf dem Thron, das ist auch wieder eine Metapher, ein Bildwort dafür, Gott. Gott im Himmel auf einem Thron, Gott ist Herrscher, Gott regiert, Gott ist da und neben ihm ist Jesus. Jesus ist also der Gekreuzigte, aber nicht nur, er ist auch der Auferstandene, er ist im Himmel, er ist neben Gott. Und dann wird er weitergeredet von dem, was da im Himmel, wir sind also im Himmel, alles passiert. Da sind 4 Wesen und 24 Älteste und dann sind da ganz viele andere Dinge noch und so weiter, ja. Tausendmal Tausende von, wird da alles erwähnt. Und was passiert da? Das ist so eine Art himmlischer Gottesdienst. Da passiert ein bisschen mehr als bei den Gottesdiensten heute, das muss man schon so sagen. Da ist von die Rede von viel Räucherwerk zum Beispiel. Goldene Schalen voll Räucherwerk und Harfen, die wohl gespielt werden. Also ich denke, oder es ist wahrscheinlich, dass da antike Gottesdienste in den Tempeln Vorbild waren und dann ausgemalt worden ist, wie ist es denn im Himmel bei Gott und bei Jesus, was für ein Gottesdienst wird da gerade gefeiert. Und da wird ein Gottesdienst gefeiert, eben auch mit Harfen und Schalen von Räucherwerk. Bisschen anders als heute. Also geräuchert wird ja bei uns in der evangelischen Kirche nicht. Leider muss man sagen, ich hätte ja schon Lust, ein bisschen was zu räuchern. Das wäre für die Konfis bestimmt auch sehr spaßig. Und es wird auch ein bisschen anders riechen in der Kirche. Harfenspiel kann ich persönlich verzichten. Aber man merkt die Unterschiede. Orgel gab es noch nicht. Aber die Harfe, und das war anscheinend auch, oder ist anscheinend auch, also für manche Leute ist es anscheinend auch ein sehr edles Instrument. Und dann in diesem Gottesdienst passiert eben was und da bekommt das Lamm ein Buch. Und das Buch wird aufgetan oder das Lamm hat das Recht, das Siegel aufzubrechen. Und dann wird das Lamm auch gelobt. Das ist ein tolles Lamm, also Ehre und Preis und Lob. Jesus wird gelobt. Er bekommt die Herrschaft auf der Welt. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird gelobt und alle preisen ihn. Er darf das Buch öffnen, das Buch haben. Und das ist wohl auch eine Metapher dafür, für die Herrschaft über die Welt. Ja, sehr bilderreich, was der Prophet Johannes da beschreibt. Es geht einfach darum, dass Jesus bei Gott ist, der Gekreuzigte und Auferstandene, und er die Herrschaft hat. Also alles, was auf der Welt passiert, auch an schlimmen Dingen, auch an Leiden, auch an Verfolgung für die Christen und Christen, da darf man sich dran halten. Es wird regiert, wie der Theologe Karl Barth sagt. Gott regiert, Jesus regiert. Und es kann tröstend sein, es kann Hoffnung schenken, zu wissen, dass dieses sinnlose Leiden, dass er trotzdem Gott die Macht hat in allem. Und wer zu Gott gehört, wer sich an Jesus hält, der wird auch irgendwann regieren und bei ihm sein. Ja, da liegt schon was drin in dieser Botschaft. Ja, also natürlich, die ersten Christen und Christen damals, an die dieser Brief oder dieses Buch und der Predigttext adressiert waren, die kannten diese Verfolgungssituation, die kennen wir heute in Deutschland nicht. Gott sei Dank, viele andere christliche Gemeinden auf der Welt aber schon. Aber natürlich haben wir auch andere Leiden heute. Ja, wir sind immer noch in der Coronavirus-Pandemie, sterben viel zu viele Leute immer noch daran oder überhaupt sind so viele schon gestorben und werden betrauert. Und viele haben Leiden unter Langzeitfolgen. Es wird regiert. Gott sitzt im Regimente. Gott herrscht. Und mit ihm Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Da brauchen wir nicht irre werden. Sondern Gott ist da und hat alles in der Hand. Klingt natürlich auch ein bisschen danach an, wie ist das mit der Theodizee-Frage, warum passiert das Leid? Da geht unser Text natürlich jetzt nicht drauf ein und thematisiert es nicht. Klingt immer ein bisschen an für mich auch. Aber einfach die Vorstellung, dieses Bild, zu dem der Seher Johannes mich einlädt, ja, diesen himmlischen Gottesdienst da drin zu finden, dass alles, was passiert, dass da Gott doch regiert und Gott da ist, das hat schon Kraft, ja. Aber gleichzeitig bei mir auch ein bisschen Nachklapp. Wie ist denn das jetzt mit dem Leid? Wo ist er dann zu finden? Aber darauf gibt es keine Antworten. Aber dann noch zu sagen, Gott ist da. Jesus ist da. Ja, die Lebenskraft ist da. Ja, so habe ich die Predigt gehalten. Geheimcode als Zugang und geheimnisvoll diesen Geheimcode, dieses Geheimnis ein bisschen dekodiert, aufgeschlüsselt für die Gemeinde und für mich und hoffe, dass ja man hat was mitnehmen können aus diesem Gottesdienst. Ursprünglich wollte ich was ganz anderes machen. Wenn man da sitzt und eine Predigt schreibt, dann passiert es eben, dass man wo ganz anders landet. Das ist ja beim Schreibprozess oft so. Ich habe mir nämlich auch, ich hatte den Gottesdienst nur an Ostermontag jetzt. Gestern an Ostersonntag hat mein Vikar gemacht und Karfreitag, Grünen Donnerstag die Kollegin. Ich hatte also nur diesen einen Gottesdienst und natürlich ist Ostermontag der Gottesdienst, an dem nur noch Kerngemeinde kommt und auch sehr wenig und dank Corona noch weniger. Hatte ich mir trotzdem vorgenommen, dass ich lange an der Predigt feile. Ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht und viele andere Predigten gelesen. Ja, wie ist das mit der biblischen Sprache? Biblische Sprache ist, habe ich jetzt gelesen, Mythopoesie. Es ist eine bilderreiche Sprache. Es ist keine Sachsprache wie die Sprache der Mathematik, die Sprache unseres, meinetwegen Alltags auch, ja, sondern es ist eine bildhafte, mythopoetische Sprache, reich an Bildern und Metaphern wie Gedichte, das dazu einlädt, sich reinzufinden. Es geht nicht darum, ob das jetzt tatsächlich so ist, dass es da einen himmlischen Gottesdienst gerade gibt und da sitzt das Lamm wie geschlachtet und da passiert all das gerade. Darum geht's nicht, sondern dass ich selber in diese Bilderwelt eintauchen kann und ja, um das, was dahinter steht, das, was mich was existenziell zur Sprache kommt. Frage ist, ob ich das meiner Predigt überhaupt geschafft habe, so über diesen Predigttext zu sprechen. Ja, also ich habe irgendwie den Verdacht, ich habe zwar ein bisschen dekodiert und ein bisschen so das übersetzt, was das heißt. Und ursprünglich wollte ich irgendwo ganz anders hin. Mich hat lange das Thema Lamm beschäftigt, Lamm, das wie geschlachtet ist. Mir ging es bei der Vorbereitung ganz viel um dieses Opfer und was für ein Opfer Jesus ist. Man kann da ja aus verschiedenen Sichtweisen draufschauen. Also zum Beispiel, dass Jesus ein Opfer wie ein Victim, er ist zum Opfer gemacht worden. Ja, er ist unschuldig gestorben, Menschen haben ihn umgebracht, er hätte nicht sterben müssen. Ja, oder ist das eine andere Art von Opfer? Ja, wie es im Johannesevangelium heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Jesus stirbt am Kreuz, um die Macht der Sünde und des Bösen zu brechen. Er stirbt für mich, er bringt dieses Opfer. Das ist auch ein starker Gedanke, aber das ist eine andere Art von Opfer als das Victim. Ja, es ist, dass Jesus das in Kauf nimmt und weiß, er kann sogar am Kreuz sterben. Er setzt sich ein fürs Reich Gottes und dann eben auch, ja, als Opfer für uns. Also das hat mich auch beschäftigt, vor allem, weil ich ein Buch gelesen habe im Vorfeld von Gerd Theisen, emeritierter Neutestamentler in Heidelberg. Ich habe ein Buch gelesen, das wollte ich schon seit Studientagen lesen. Und zwar hat er, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, blöd, hat sich probiert an einer religionswissenschaftlichen Darstellung des christlichen Glaubens, des urchristlichen Glaubens. Hat also nicht eine Theologie geschrieben, eine Theologie des Neuen Testaments, sondern eine religionswissenschaftliche Darstellung. Aber als christlicher Theologe und auch als Pfarrer. Und da hat er auch ein Kapitel zum Thema Opfer. Und ich fand das ganz gut, ja, weil der Opfergedanke, dass Jesus ein Opfer ist, das gebracht wird, das findet sich schon relativ häufig im Neuen Testament, zum Beispiel im Hebräerbrief, aber auch in den Evangelien und auch beim Apostel Paulus. Und dann ist immer die Frage, wie verstehen wir dieses Opfer? Natürlich, das eine ist, Jesus, das Victim, Opfer, wird unschuldig Opfer, gerät hinein, wird zu Tode verurteilt von Pontius Pilatus und so weiter und so fort. Ich denke, da können wir heute in der Neuzeit gut dran anknüpfen, gut mitgehen. Aber dieser Gedanke eben der andere, den die biblischen Schriften auch so stark machen, dass Jesus ein Opfer ist und Schuld und Sünde und das Böse auf sich nimmt, ein für alle Mal, Das ist etwas, was uns schwerfällt. Und Gerd Theissen macht das ganz schön in seinem Buch, indem er eben nochmal auszieht, dass bei Thema Opfern wir alle ja Opfer verlangen. Ja? Leben heißt ja, auf andere Kosten zu leben. Ich lebe auf Kosten von Tieren zum Beispiel, weil ich Tiere esse. Aber auch selbst wenn ich Vegetarier oder Veganer wäre, würde ich auf Kosten von Tieren und anderen Lebewesen leben, weil ich verdränge deren Lebensraum, beziehungsweise auch bei der Produktion von Pflanzen, Lebensmitteln werden Tiere getötet und ihr Lebensraum verdrängt. Ist einfach so. Und das ist unmöglich, so zu leben, ohne dass man auf Kosten, auf Opfer anderer Tiere lebt. Und so ein bisschen finde ich das dann eben auch im Alten Testament. Also gibt es ja verschiedene Opfer, die gebracht werden können. Speisen, Trankopfer, Tieropfer, alle Variationen im Tempel dann. Für zum Beispiel Schuld, ja, oder andere Vergehen. Einfach dieser Gedanke, ja, ich bringe Opfer da, stellvertretend für das, was jetzt bei mir schiefgelaufen ist, für die Schuld, die ich auf mich geladen habe. Und dass Jesus eben auch ein Opfer ist. Aber er überbietet eben alle anderen Opfer. Und Gott überbietet durch Jesus eben alle anderen Opfer und sagt damit eben, dieses Opfer, Jesus Christus, ist das letzte und das größte Opfer. Und ich zeige damit als Gott, dass ihr euch an ihn halten könnt, weil ich ihn wieder zum Leben erwecke und da neues Leben liegt. Dass Gott quasi diesen Zusammenhang von Opfern, geopfert werden, Opfer verlangen, durchbricht. Und eben das, was an Schuld und Bösen und Gewalt läuft, eben zerstört wird durch dieses eine Opfer. Ich fand das sehr tricky, hat mir gut gefallen, auch wenn ich es jetzt nicht vielleicht hundertprozentig korrekt wiedergegeben habe. Wie gesagt, Opfertheologien, Opferbilder fand ich bisher noch nie so ansprechend. In biblischen Schriften, das ist auch nicht die einzige Möglichkeit, es gibt noch ganz viele andere Gedanken, ja, wunderbarer Wechsel, Lösegeld, Stellvertretung und so weiter und so fort. Also viele Bilder, Welten, aber eben eine auch, das mit dem Opfer, die kommt eben vor. Und von daher hat mich das, dieser Opfergedanke, dass Jesus das Opfer Gottes ist oder Gott sich in Jesus opfert für uns und alles auf sich nimmt für uns, dass das hier in der johannischen Literatur und bei der Offenbarung so stark gemacht wird, das hat mich schon beschäftigt und habe ich erst darüber nachgedacht, mache ich die Predigt so über die ganzen Opfer, wie die wir eben sehen. Dass so viel Leid in der Welt, auch unschuldiges Leid, eben die ganzen Victims, die wir haben, ja. Und was heißt es, wenn ich selber Opfer erbringe, selber zum Opfer werde auch oder für andere ein Opfer bin? Das war so mein Gedanke. Und dann habe ich eben vorm Rechner gesessen und angefangen, die Predigt zu schreiben. Und dann ist es so ganz anders hingegangen. Dann habe ich ein bisschen über das Geheim, mit dem Geheimcode das gelesen und fand das viel besser. Aber ich bin immer noch nicht fertig mit diesem Predigttext. Weil mich weiterhin interessiert, wenn jetzt jemand kommt in die Kirche an Ostermontag, warum auch immer, und hat eben mit Kirchenglauben nicht viel zu tun und hört diesen Text und dreht durch und sagt, oh, da ist ja wieder von Hafen die Rede, das ist ja genauso, wie man sich vorurteilsbeladen solche Bibeltexte vorstellt, da ist von Harfe die Rede, also allein diese Harfe, die triggert mich so, dass eine Harfe drin vorkommt im Himmel, im himmlischen Gottesdienst spielt eine Harfe, oh mein Gott, ja. Halleluja, Halleluja. Ja, naja, und dass es eben schwierig ist und gefährlich, beziehungsweise, dass man eben schauen muss, wie man solche biblischen Texte auslegt, ja. Ich kann natürlich den Bibeltext fundamentalistisch, beziehungsweise evangelikal auslegen und sagen, ja, das, jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen Text, aber andere biblische Texte und sagen, ja, das 1:1, so wie es da steht, ist auch passiert. 5000 Brote hat Jesus gezaubert, genau so war es. Oder ich fange eben an, den Text auszulegen und zu schauen, ja, das ist eine Bilderwelt, das ist mythopoetische Sprache. Was ist denn da dahinter? Was ist da an Existenziellen, was anspricht? Wie komme ich mit dieser Bilderwelt von vor 2000 Jahren oder noch vor länger? Wie kriege ich die heute rein in die Moderne, in die Neuzeit, in die Postmoderne? Wie geht das? Das ist das, was mich gerade beschäftigt. Ja, natürlich bin ich jetzt schon, lass mich überlegen, seit 2015 Pfarrer. Und davor schon 2 Jahre Vikariat. Ich habe schon viele Predigten gehalten zu ganz unterschiedlichen Anlässen und natürlich auch auf dem Friedhof gepredigt, bei einer Hochzeit, bei Taufen. Und ich bin aber damit nicht fertig. Ja, als Pfarrer, als Theologe, als Mensch, als Christ, wie ich mit diesen biblischen Texten zurande komme. Weil oftmals ist es für mich auch so, beim ersten Lesen denke ich, oh mein Gott, was will uns dieser Text denn sagen? Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und dann nach und nach kommt was. Ja, aber ist das, was ich da fabriziert habe als Predigt, ich habe es jetzt ja auch nicht vorgelesen, sondern nur so ein bisschen umfasst und beschrieben, was ich gemacht habe, ob das jetzt das Wahre ist, ich weiß es nicht. Beim Gottesdienst, beim Halten dachte ich, vielleicht eher nicht. Vielleicht wäre dieser Gedanke mit dem Opfer und dem Lamm doch reizvoller gewesen, weil mich das gerade persönlich anspricht, weil da vielleicht auch selber der Geist Gottes mich irgendwo hinleiten wollte und ich mich dem versperrt habe. Ich weiß es nicht. Wie komme ich damit klar? Bin ich damit schon fertig? Die Bibel als mythopoetische Sprache. Vielleicht, das kann ja auch passieren, dass ich eben die biblischen Schriften, natürlich werde ich jetzt nicht evangelikal fundamentalistisch verstehen, als Tatsachenberichte, das sind schon Glaubensberichte. Menschen haben Glaubenserfahrungen aufgeschrieben, aber dass man dann die Texte eben nur benutzt, um irgendwelche dogmatischen Aufrisse zu machen. Ja, hier geht es um das Thema Opfer und so, da kann man ja sehen in der Glaubens- und Dogmengeschichte, dass man das so und so auslegen kann. Ja, vielleicht war es nur so. Gibt ja auch die Möglichkeit, so Predigttexte zu benutzen, nur noch in Appelle hineinzugehen. Ja, Jesus ist das Opfer, lasst uns selber aufhören, Opfer zu bringen, lasst uns die Welt verbessern, lasst uns, für mich ist das nicht so eine gute Theologie, wenn man das so macht, aber eben auch eine Möglichkeit. Ja, wie kriegt man diesen alten Text, des Seher Johannes, diesen schwierigen, bilderreichen Text, diese mythopoetische Sprache in die heutige Welt? Doch wohl nur, wenn ich danach schaue, was mich triggert, was mich da existenziell anspricht, wo ich rein kann, wo ist Gott mit seinem Geist heute noch in meinem Leben? Ja, Gott regiert, Gott ist da, sein Sohn, für uns am Kreuz gestorben, auferstanden, nicht bei den Toten gelassen, er ist bei Gott, führet alles wohl. Wie gesagt, ich bin nicht fertig damit und auch vielleicht nicht zufrieden. Kann man das alles so sagen? Echter Trost oder nicht? Naja, sei dahingestellt. Vielleicht ergibt sich in 6 Jahren nochmal die Gelegenheit, diesen Predigttext zu predigen. Dann kommt er nämlich wieder dran und mal sehen, was ich da mache. Wahrscheinlich werde ich nicht die Schublade aufmachen und sagen, ah, das habe ich vor 6 Jahren gemacht, das ist doch ganz cool, das mache ich nochmal. Nee, so wird es eher nicht sein. Naja, okay, so viel zu mir und dem, was gerade oben aufliegt an Ostermontag 2021, im 2. Jahr der Pandemie. Es ist aber nicht die Pandemie des Herrn, aber es ist das 2021, das Jahr des Herrn. Und wo finden wir noch Trost und so weiter und so fort. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid vielleicht schon geimpft. Bleibt behütet. Das war, glaube ich, schon meine Folge. Ich mache ja nie länger als 30 Minuten. Ich versuche mich da immer so ein bisschen dran zu halten. Ich würde auch mehr nicht schaffen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn einer alleine frei von der Leber weg so ein bisschen was erzählt. Da könnte man auch spannendere Sachen machen. Und wie gesagt, jemanden einladen, das möchte ich eigentlich nicht. Das ist mir dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu viel Arbeit, so ein Programm abzuspielen und mit ganz vielen interessanten Gesprächspartnern zusammenzukommen. Das machen andere ja auch schon und die machen es auch besser. Und ich wollte den Aufwand eher gering halten mit meinem kleinen Podcast, das Glaubensding. Na gut, am Ende gibt es immer ein Gebet. Das war manchmal das Vaterunser und öfters schon aus der Ökumene. Ich würde jetzt gerne einfach nochmal das Vaterunser sprechen. Du darfst gerne mitsprechen. Und dann ist vorbei. Dann lass uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, das war's. Ende Gelände. Ich wünsche dir noch eine schöne österliche Freudenzeit mit allem, was da kommt und schön sein soll. Und ich versuche dann jetzt ab jetzt großer Schwur, nee, versuche ich wieder öfters mal eine Folge aufzunehmen, weil es sollte ja vielleicht so monatlich sein. Mal sehen, ob ich das packe. Ciao!